So, erstmal einrichten. So, passt. Einen schönen guten Morgen. Was mal für ein Zeugs hier hat. So, bevor man das umrennt. Wir starten heute schon wieder in eine neue Predigtreihe. Die letzte fand ich persönlich richtig cool. Ich einfach unverbesserlich. Auch das, was wir an Rückmeldungen da bekommen haben, fand ich stark, was da bei einigen Leuten aufgebrochen ist, was sie entwickelt haben. Auch da können wir Gott einfach auch echt Danke sagen, dass er wirkt und dass es nicht fruchtleer zurückkommt, sondern dass Dinge da echt passieren, dass wir sehen können, wir dürfen uns weiterentwickeln in Gottes Gegenwart, in Gemeinschaft mit ihm. Wir starten heute in eine Mini-Predigtreihe, die geht heute und nächsten Sonntag, dann ist sie auch schon wieder zu Ende. Aber ich finde, mit einem total spannenden Thema, ein Thema, was jeden von uns irgendwie betrifft, wo jeder von uns drauf sitzt, ganz häufig. Und zwar heißt diese Predigtreihe, über Geld spricht man nicht. Und ich finde, das sagt schon alles. Wir sind in Deutschland, über Geld spricht man nicht, deswegen setze ich mich jetzt wieder hin. Und wir gucken, was da sonst noch so passiert. Ist ja so, in westlichen Ländern spricht man über Geld nicht. Ja, also ich meine, wenn du jemanden kennenlernst, sagst du, hallo, wie heißt du? Was für einen Beruf hast du? Hast du noch Familie, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Aber du wirst wahrscheinlich nie erleben, oder denjenigen möchte ich sehen, der gefragt wurde, und was verdienst du? Also ich finde es noch nie gefragt, ich habe das auch noch niemanden gefragt, ich glaube, da hätte man links oder rechts eine sitzen. Aber ich habe gehört, in arabischen Ländern sei das ganz anders. Also da ist es so, die, nachdem man nach Namen fragt, so wie heißt du, Akashi, ja, und was verdienst du so? Sei das ganz natürlich, also ganz anders. Also das heißt, es hat auch etwas mit unserer Kultur zu tun, dass wir sagen, hey, über Geld spricht man nicht. Wir sind hier in der Kirche gehört sich das so, da guckt man auch mal in die Bibel rein, da interessiert einen das irgendwie, was Gott wohl zu so gewissen Themen sagt. Und das Erstaunliche ist, wenn man in die Bibel reinschaut, dann findet man einen Haufen Stellen zum Thema Geld. Und Jesus ist da überhaupt nicht zimperlich. Ja, der setzt sich zum Beispiel mit seinen Jüngern, setzt sich in den Tempel und er guckt ganz genau drauf, was die Leute da den Klingelbeutel werfen. Und thematisiert das auch noch mit denen. Also er spricht ihn nicht drauf an, aber Jesus nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und das ist schon interessant, wenn man sich so ein paar Stellen da anguckt. Ich glaube, es gibt an die 2000 Stellen, wo es um das Thema Geld geht, um den Umgang damit, wie wir damit leben können, was das ausmacht. Da finde ich das ganz spannend, auch mal zu gucken, hey, trifft das irgendwie auch auf mein Leben zu? Kann ich da Prinzipien ableiten aus der Bibel, die Gott gesetzt hat, die gut für mein Leben sind? Und auch wenn das Ziel dieser Predigtreihe mit Sicherheit nicht ist, dass wir uns hinterher alle unseren Gehaltsnachweis unter die Nase reiben, möchte ich euch doch einladen, heute Morgen mal so einen ehrlichen Blick darauf zu werfen. Wie gehen wir mit Geld um? Was macht Geld mit uns? Genau. Ich glaube, allein daran zu sehen, wie oft das Thema Geld in der Bibel behandelt wird, ich glaube, daraus kann man schon ableiten, dass das Thema Geld für Gott nicht ganz unwichtig ist, sondern dass er da schon hinguckt und dass er sagt, hey, das hat irgendwas mit deinem Leben zu tun. Das ist nicht einfach nur irgendwie ein Stück Papier oder das ist nicht nur eine Münze, sondern irgendetwas macht das mit deinem Leben. Und deswegen scheint Gott das wichtig zu sein. Und ich für mich sage immer, hey, was für Gott wichtig ist, ist auch für mich wichtig. Und in diese ganzen Dinge möchte ich euch mal so ein bisschen mit hineinnehmen. Vielleicht denkst du auch, Geld, piep, der labert da vorne, dem geht es nur darum, dass wir hinterher mehr Geld in den Klingelbeutel packen. Oder dem geht es nur darum, dass wir hinterher unseren Dauerauftrag erhöhen oder sonst irgendwas. Aber ich kann dir versichern, darum geht es mir überhaupt nicht. Weil ich habe überhaupt kein persönliches Anliegen daran, wie du mit deinem Geld umgehst. Gut, okay, man kann jetzt sagen, aus seelsorgerlichen Gründen, was macht Geld mit dir und so. Schon, vielleicht, ja. Oder mir tut es auch leid, wenn man in Schulden drin steckt oder sonst irgendwas. Aber eigentlich kann es mir völlig egal sein, wie du mit Geld umgehst. Es interessiert mich in der Hinsicht überhaupt nicht, was du dir davon kaufst oder was auch immer. Ist mir egal. Ist mir auch egal, wie viel Geld du in den Klingelbeutel packst. Ist mir wurscht. Aber ich möchte einfach mal mit euch reingucken, hey, was sagt die Bibel dazu? Was denkt die über den Umgang mit Geld? Was denkt Gott über den Umgang mit Geld? Das finde ich nämlich ganz spannend. Vielleicht sagst du jetzt auch, ich bin auch gar kein Christ. Was interessiert mich, was in der Bibel drin steht? Keine Ahnung, vielleicht ist es ja einfach nur ein schlaues Buch und da stehen ein paar gute Tipps drin. Vielleicht ist ja auch was für dich dabei. Kannst dich ja mal überraschen lassen. Da steht ein wohlhabender Mann vor dem Pfarrer einer Kirche und fragt: Herr Pfarrer, glauben Sie, mein Seelenheil könnte ich dadurch retten, dass ich mit meinem Tod Ihnen und Ihrer Kirche 10.000 Euro vererbe? Tja, meint der Pfarrer, so genau weiß ich das nicht. Aber an Ihrer Stelle würde ich es mal versuchen. Mir geht es wirklich nicht darum, hinterher, dass jemand sagt, hey, ich öffne jetzt meine Geldbörse und tue jetzt mehr rein. Ganz ehrlich nicht. Ich habe mir davor viele Gedanken umgemacht, weil es ist ja schon so eine Sache, man ist angestellt und steckt da doch irgendeine andere Motivation hinter und so weiter. Möchte ich einfach mal ganz ehrlich mit euch sein. Und Geld ist ja auch immer was, wo, da spricht man in der Gemeinde schon drüber, haben wir genug Geld dafür oder dafür. Und ich habe gefragt, was ist meine Motivation dahinter, was ich euch rüberbringen möchte. Und ich glaube schon, dass ich ehrlich sagen darf, mir geht es darum, zu gucken, was sagt die Bibel, ist das, sind da gute Prinzipien drin, die Gott für unser, für mein privates Leben mir gibt, damit ich ein segensreiches Leben führen kann. Genau. Ich glaube, dass Geld, dass man das mit so einer Art Herzensverstärker vergleichen könnte. Ja, also Geld ist wie so eine Art Lautsprecher, das kannst du an dein Herz anschließen. Hier, wenn ich jetzt so machen würde, ist Geld der Lautsprecher. Und der sagt etwas darüber, wie mein Herz tickt. Der Umgang mit Geld zeigt etwas von meinem Charakter. Also man sagt ja eigentlich so, Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube, dass es nicht unbedingt stimmt. Ich glaube eher, Geld zeigt deinen Charakter, ist ein Verstärker. Und daran kann man gewisse Dinge sehen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube auch, dass die Bibel und Jesus selbst so oft von dem Thema Geld spricht. Nicht, weil es ihm um das Geld geht, sondern weil es ihm um unseren Charakter, um unser Herz geht. Zum Beispiel können wir lesen in Apostelgeschichte 8, eine kleine Story. Da steht in Vers 17, Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Konnte man sehen, stark. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld und sagte, gebt mir auch diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Scheint also was richtig Cooles passiert zu sein. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Ich glaube, das zeigt schon mal wieder sowas von Geld, zeigt ein Stück von meinem Charakter. Da ist ja diese Person, die möchte ja eigentlich etwas, was jetzt nicht unbedingt verwerflich ist. Also die Macht zu haben, dass Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist ja irgendwie nichts Schlimmes dran. Das hatten Petrus und Johannes ja auch. Aber er möchte das mit Geld haben und Petrus und Johannes die durchschauen lassen und sagen, hey, weißt du was, deine Herzensmotivation ist falsch. Und das wird durch dein Geld, wie du es einsetzen möchtest, wird es auf einmal deutlich. Geld ist also so ein Verstärker, den ich an mein Herz halten kann und wodurch hörbar wird, wie mein Herz ausgerichtet ist. Und ich würde gern jetzt nochmal, bevor wir so richtig einsteigen, noch gerne nochmal mit uns beten. Weil ich glaube, wie ich, dass Finanzen so ein Thema ganz leicht sind, da verschließe ich mein Herz und ich möchte Gott einfach darum bitten, dass wir eine gewisse Offenheit da haben. Hinterher könnt ihr auch sagen, was ich in 30 Minuten sagte, war alles Mist, was der Jürgen da vorne erzählt hat. Das kann ich auch super mitleben, kein Problem. Ja, aber ich möchte trotzdem nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du einen guten Plan für unser Leben hast, dass du dort Prinzipien gesetzt hast, damit unser Leben gelingt. Und ich möchte dich einfach bitten für eine Offenheit, ich möchte dich bitten für Erkenntnis aus deinem Wort. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort in unsere Herzen fällt, dass es Frucht bringt. Ich möchte dich bitten, dass wir Dinge erkennen, wie du etwas für unser Leben gedacht hast. Ich möchte dich bitten, dass wir das Gute daran sehen und dass wir ja lernen, immer mehr dir nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, dass unser Charakter geformt wird, denn das ist das, worum es dir geht, wo du ja an uns arbeiten möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du da bist, dass du auch mich gebrauchen kannst. Amen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich mir einen schicken Seat Ibiza gekauft für ganze 1.500 Euro. Und ja, wow, 1.500 Euro war für mich ganz schön viel. Ich war Schüler. Und das Geld habe ich mir von sehr nahen Verwandten geliehen. Ja? Also ich habe dieses Bild tatsächlich noch irgendwo auf meinem Rechner gehabt. Sehr lustig, warum auch immer man seine Autos fotografiert. Aber damals total cool. Hey, der hatte Alufelgen, ja? Gut, war weiß, war nicht so die Modemarke, aber okay. 1500 Euro habe ich mir von sehr nahen Verwandten geliehen und habe das dann abgestottert. Ich habe neben der Schule so ein bisschen gejobbt und konnte im Monat 550 Euro abbezahlen. Also 30 Monate hätte es gedauert. Schon eine ganze Weile, aber okay. Und gut, konnte mal eine Zeit lang mitfahren. Kurze Zeit später bin ich mit Miriam, meiner jetzigen Frau, zusammengekommen. Und das ist bei meinen nahen Verwandten irgendwie ziemlich blöd aufgestoßen. Die fanden das nicht so gut, weil Miriam war gerade 15, 16 und die meinten, na, ihr seid noch viel zu unreif, finden wir nicht gut, wollen wir auch nicht so unterstützen. Und was macht man dann als nahe Verwandte, wenn man das nicht unterstützen möchte? Sag mal, guck mal, das Ding, das gehört in Wirklichkeit uns. Schlüssel, Fahrzeugpapiere kannst du uns auf den Tisch legen, wenn du diese Beziehung nicht beendest. Ich habe dann gesagt, Leute, wisst ihr was? Nur die Liebe zählt. Fortan war dann mein vierrädiges Fortbewegungsmittel weg, aber okay. Und vielleicht hast du das selber noch nicht mit solchen krassen Auswirkungen erlebt, vielleicht sogar noch krassere, aber, und das ist mein erster Punkt für heute, Schulden machen dich abhängig. Schulden binden dich, sie machen dich unfrei und legen dich an eine Kette. Du bist nicht mehr frei in deinen Entscheidungen. Sprüche 22, Vers 7. So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. In der anderen Bibelübersetzung steht, er wird zum Sklaven seines Gläubigers. Sklave drückt schon richtig was aus. Du bist unfrei, da herrscht jemand über dich, da kann jemand anders dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und vielleicht kennst du das nicht mit so großen Dingen, wo du dann so beeinträchtigt bist und hinterher radikale Schritte machen musst. Aber vielleicht kennst du andere Dinge. Du bist letztens bei Mediamarkt gewesen und da stand dieser geniale Fernseher, der war so schön. Und dann steht da auch noch nur 99 Euro im Monat. Gut, für die nächsten 30 Monate, aber okay, das ist ja egal, es sind ja nur 99 Euro im Monat und du kannst ihn schon morgen in deinem Wohnzimmer stehen haben. Und auf einmal hast du so eine Kette am Fuß, ne, mit so einer dicken Kugel, ich habe keine gefunden im Lager, liebes Deko-Team, wäre voll cool. Du hast eine Kette am Bein und die ist okay, das sind 99 Euro im Monat, ist okay. Und ziehst sie hinter dir her und es geht. Wow, und dann siehst du dieses schicke iPhone dort. Und deine Freunde haben das auch. Und eigentlich wäre das cool, das zu haben, oder? Und das kostet auch nur 29 Euro im Monat. Für die nächsten 24 Monate, okay. Machst du die nächste Kette und die nächste Kugel dran, dein Bein wird schwerer und schwerer. Und dann heißt es auf einmal, Kühlschrank ist kaputt, du brauchst einen neuen. Ja, Mist. Eigentlich habe ich mein Geld, was ich verdiene, schon verplant. Denn ich habe einen tollen Satz gelesen. Du leihst dir kein Geld bei der Bank oder beim Mediamarkt oder wie auch immer, sondern du gibst heute schon deinen Verdienst von morgen aus. Du leihst dir kein Geld, sondern du gibst heute schon deinen Verdienst von morgen aus. Wir gucken ja gerade auf so einen kleinen Punkt Schulden. Und Schulden, natürlich, wenn du ein Haus baust, ist es was anderes, ja? Also ich möchte sehen, der das anspart und dann mal eben das Haus bar bezahlt. Ja, also mir geht es nicht generell um Schulden, aber um so gewisse Schulden glaube ich, dass die uns, und da müssen wir uns einfach darüber bewusst sein, dass sie uns zum Diener eines anderen machen. Ich bin nicht mehr frei in meinen Entscheidungen. Ich kann nicht mehr sagen, wow, ich bin großzügig, heute möchte ich dich mit 100 Euro unterstützen. Weil das geht gar nicht, weil ich habe mein Geld von morgen schon heute ausgegeben. Und die Frage ist ja, warum tue ich denn das? Warum gebe ich mein Geld von heute, mein Geld von morgen schon heute aus? Vielleicht steckt dahinter, oh, ich muss ihn einmal umdrehen, das ist ja komisch. Man macht es immer von links nach rechts und jetzt von rechts nach links. Das verwirrt mich. Vielleicht gibst du das Geld aus, um einfach mithalten zu können, weil andere das auch haben. Und das ist die eigentliche Herzensmotivation dahinter. Ich mache Schulden, um mit den anderen mithalten zu können. Das führt dich nur dummerweise in Unfreiheit, hinein und hat auch etwas letztlich mit deinem Selbstwert zu tun. Ihr habt Erbarmen mit mir, ne? Ich muss ja einmal reingucken. Ich glaube, da geht's weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Deutschland 10% der Haushalte überschuldet. Überschuldet heißt nicht, die haben irgendwo Schulden, sondern überschuldet heißt, sie können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen oder ihre Verbindlichkeiten nur noch begleichen, wenn sie in den Dingen, die du zum alltäglichen Leben brauchst, Einschnitte machst. Das heißt, Nudeln mit Ketchup statt Grünkohl mit Pinkel. Und das ist ja etwas, das passiert nicht von heute auf morgen, dass Leute überschuldet sind und auf einmal ihre Kredite nicht mehr bezahlen können oder ihre Schulden und auf einmal werden Dinge gepfändet, sondern das sind ja meistens Dinge, die bauen sich langsam auf, ne? Eine Kette nach der nächsten. Und irgendwann ist, dann kommt das große Ding, kommt der kaputte Kühlschrank oder sonst irgendwas und das bricht dir gefühlt das Genick. Ich habe dann dazu gelesen, es sei ja nicht das Problem, dass Leute zu viel konsumieren, sondern dann kommt immer das Problem von Arbeitslosigkeit oder andere Krisen kommen hinein. Das würde den Leuten das Genick brechen. Dann denke ich, nee, das kann eigentlich nicht, weil wenn ich mir nur das kaufe, was ich mir auch eigentlich leisten kann, dann kann auch morgen die Arbeitslosigkeit kommen, aber mein Handy gehört mir heute trotzdem schon. Ja, also natürlich können Lebenskrisen kommen und die können ihn umwerfen, aber ich glaube grundsätzlich dieses, ich kaufe mir heute schon, oder ich möchte heute schon haben, was ich aber eigentlich erst morgen bezahle, führt uns in ungesunde Abhängigkeiten, führt uns dazu, dass wir unfrei werden in dem, wie wir eigentlich sein könnten. Ich glaube, wir haben in Deutschland ja nicht ein Einnahmenproblem, sondern wir haben meistens eher so ein Ausgabenproblem, oder? Also meistens wollen wir mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und es geht in Deutschland ja nicht darum, dass wir irgendwie am Hungertod leiden würden oder nicht wüssten, wie wir unser Essen bezahlen würden, sondern es sind eher so, ich nenne es mal die Luxusartikel, die wir dann doch gerne haben möchten. Jesus sagt in Lukas 14, und dieser Vers ist, steht eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber ich glaube, dass man ihn trotzdem dafür benutzen darf. Da sagt er, aber kommt nicht, ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Gott sagt, sei nicht dumm im Umgang mit Geld, überschlag doch die Kosten. Überleg doch, was Sache ist. Ich glaube, es geht nicht generell um Schulden. Wie gesagt, zum Hausbau oder Dinge, die einfach werterhalten sind. Ich glaube, es ist was anderes, als wenn es meine Luxusartikelchen sind, die ich mir gerne irgendwo hinstellen möchte und dafür Schulden aufnehme. Ich weiß, dass es in unserer heutigen Gesellschaft total unsexy klingt. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich erst dann Dinge zu leisten, wenn man sie sich auch leisten kann. Das hat sicherlich was mit Sparen zu tun und ich habe nicht immer alles sofort zur Verfügung und das klingt total spießig, aber ich glaube, das kann uns vor ganz vielen dummen Dingen bewahren. Und mir ging es ja darum, einmal in die Bibel hineinzugucken, zu schauen, welche schlauen Tipps gibt es da für uns. Wenn ich heute schon Verbindlichkeiten für die nächsten 10 Jahre habe, also mein zukünftiges Gehalt schon heute ausgebe, binde ich mich damit an das zukünftige Geschehen und ich bin nicht mehr frei, ich bin Sklave meiner Gläubiger. Und meine Konsequenz vor über 10 Jahren war, dass ich meinen flotten Seat Ibiza verkauft habe und das Volk gebracht habe, weil dann konnte ich meine Schulden begleichen. Und stattdessen habe ich mir das gekauft, was ich mir leisten konnte. Auch da hatte ich noch ein Foto von. Ein Golf 2 für 350 Euro. Aber ich war frei. Das Ding fuhr auch. Schulden binden mich und zum Teil drücken sie auch etwas über meinen Charakter, über mein Herz aus. Ich will Dinge jetzt, sofort, ich bin ungeduldig oder vielleicht leiste ich mir Dinge, um andere damit zu beeindrucken und mithalten zu können. Vielleicht so ein konkreter Tipp Und ich weiß, ja, der klingt total unsexy und vielleicht auch total vermessen, sowas zu sagen von hier vorne. Aber wenn du Dinge hast, die dich eigentlich binden und die du nicht wirklich brauchst, guck doch mal, ob du dich lieber los wirst, um in Freiheit leben zu können. Den zweiten Punkt habe ich genannt, dreh deinen Herzenslautsprecher auf. Oder anders, werde dir bewusst, wofür dein Herz schlägt. Wenn du selber nicht weißt, wofür schlägt mein Herz, kannst du ja so einen Lautsprecher mal dranhalten und dann hörst du das. Wie oft schlägt das? Wie schlägt das? Und dazu euch mal einen Vers aus Lukas 16. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Während meines Zivildienstes war ich das erste Mal dann, wie sagt man, vollzeitlich beschäftigt. Gut, das Gehalt war ja auch ein bisschen mickrig, aber ich habe alleine gelebt und musste also auch erstmal zum ersten Mal alleine klarkommen, irgendwie gucken, mit meinem Geld zu haushalten. Und irgendwie liegen mir Zahlen, ich mag Zahlen. Und gut, ich war nun nicht mehr bei Mutti, die mich versorgt hat, sondern ich musste selber klarkommen. Also habe ich alles, was ich ausgegeben habe, jeden Penny habe ich mir aufgeschrieben. So, ohne dass mir vorher jemand gesagt hat, mach mal ein Haushaltsbuch oder so. Na, ich habe es aufgeschrieben. Den Döner 3 Euro, die Briefmark 55 Cent, Axe Deo, das war gut, 1,95 Euro. Und am Ende des Monats habe ich das dann alles mal so in Bereiche hineingefasst und geguckt, okay, das geht für Lebensmittel drauf, das für meine Freizeit, da ins Kino oder sonst irgendwas. Und damit wurde so ein bisschen erkennbar, hey, wo geht mein Geld eigentlich hin? Wo habe ich eigentlich so meine Schwerpunkte? Was ist mir tatsächlich wichtig. Genauso fließen da ja auch solche Sachen rein. Wo unterstütze ich vielleicht jemanden in meinem Freundeskreis? Wo gebe ich da Geld hin? Wo unterstütze ich Kirche? Wo unterstütze ich Missionare? Wo habe ich vielleicht Patenkinder? Wo spende ich für Brot für die Welt? Oder. Und kann so ein bisschen gucken, hey, wie tickt eigentlich mein Herz? Denn ich glaube, Geld drückt etwas über meinen Charakter aus. Und das ist jetzt ja noch gar keine Wertung, sondern man könnte das ja mal machen. Man schreibt mal auf, hey, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Um zu sehen, wie mein Herz schlägt. Am Ende des Monats konnte ich dann immer ziemlich genau sagen, wo mein Geld hingegangen ist. Das Gleiche habe ich übrigens auch gemacht, als Miriam und ich zusammengezogen sind, weil da waren die Ausgaben ja auf einmal größer, andere Sachen, Schminke und so, fehlen ja da auch mit zu. Und ich habe für drei Monate habe ich jeden Pups zusammengezählt und habe hinterher Budgets erstellt. Ja, heute sammle ich nicht mehr gegen Kassenzettel, aber das, was ich behalten habe, ist, wir haben Budgets zu Hause. Warum? Weil ich ganz genau weiß, für was ich mein Geld einsetzen kann, wo ich mein Geld hinleite. Denn ich bin der Herr über mein Geld und nicht das Geld ist der Herr über mich. Ich will wissen, wo mein Geld hingeht. Und ich will es gezielt einsetzen. Und deswegen habe ich für uns Budgets. Und da steht drin, wo wie viel Geld hingeht. Und daran hält man sich dann auch. Also sonst machen Budgets keinen Sinn, ja? Ist übrigens auch nichts Unbiblisches. Ja, wenn man sich Judas anguckt, das war der Kassenverwalter. Lässt grüßen, ja, Peter Zwegert der damaligen Zeit. Und vielleicht sagst du, hey, weißt du was, brauche ich alles nicht, so Budgets und Blödsinn und ich habe einfach so, ich kann ein mit Geld umgehen gehen und brauchst das alles nicht. Aber vielleicht kennst du die Situation, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Dann gebe ich dir mal so einen ganz praktischen Tipp mit, mach dir mal Budgets, schreib mal auf, mach dir mal so ein Haushaltsbuch. Ja, jetzt klingt es lustig, sowas in der Predigt, ne? Also so praktisch. Schreib doch mal auf, was du ausgibst, zieh das mal zusammen und guck mal, hey, was für Budgets hast du eigentlich, wo geht dein Geld eigentlich hin, weil das drückt etwas über dein Herz aus. Und also ich glaube, ob du Christ bist oder nicht, du möchtest doch Herr über dein Geld sein und nicht, dass das Geld Herr über dich ist, oder? Das ist ja jetzt eigentlich unabhängig von Christ oder nicht Christ. Ich finde, das Tolle an Budgets ist, sie zeigen nochmal, hey, was mir wichtig ist, wo setze ich Prioritäten oder wo möchte ich vielleicht auch Prioritäten setzen. Ich kann ja neue Budgets einrichten. Ja, also für die, die das jetzt gar nicht vor Augen haben, du schreibst auf die linke Seite, schreibst du auf, das sind meine Einnahmen. Auf die rechte Seite schreibst du auf, das sind meine Ausgaben. Ja, links Kindergeld, Gehalt, was weiß ich, was dazu kommt. Auf der anderen Seite hast du deine Fixkosten, die musst du immer bezahlen. Das sind Miete, Strom, Wasser, Abtrag, Versicherung. Und dann hast du variable Kosten, da gehört dann rein dein Essen, deine Klamotten und so weiter und so fort. Und dann kannst du mal links und rechts gegeneinander aufrechnen. Und es ist immer gut, wenn ein kleines Plus oder zumindest ein Null da stehen bleibt. Weil ansonsten zieht es sich in die Schulden. Und an diesen Budgets kannst du drehen, gerade an die Variablen. Und wenn du siehst, oh, Einnahmen und Ausgaben passen nicht zusammen, ja, dann sind vielleicht gewisse Dinge einfach nicht drin. Aber dann lebe doch von dem, was du hast. Und nicht von dem Geld, was du in der Zukunft irgendwann mal hast. Vielleicht hast, vielleicht kommt ja auch was dazwischen. Ich finde das immer lustig, von Politikern Aussagen zu hören, wie, ja, der Markt zwingt uns dazu. Das ist alternativlos. Nein, ich schätze Frau Merkel, ich möchte nicht mit ihr tauschen, Riesenrespekt vor dem, was sie macht. Aber ich finde das lustig, weil wer soll denn die Erde beherrschen? Der Mensch, nicht die Märkte, nicht das Geld. Der Mensch. Wir lassen uns aber von irgendetwas anderem, was wir hochgepusht haben, letztlich leiten. Und das gilt nicht nur für die große Politik, das gilt auch für mein kleines Portemonnaie. Mit deinen Budgets kannst du leiten, wohin dein Geld geht. Und ich glaube, Gott hat überhaupt kein Problem mit Geld. Gar nicht. Der hat auch kein Problem damit, wenn du reich bist und richtig viel Kohle hast. Freu dich darüber. Gott kann sich, glaube ich, auch mitfreuen. Oder freut sich auch mit. Wir sehen in der Bibel zwar immer wieder, dass Gott sich auf die Seite der Armen stellt. Ja, also da ergreift der Partei. Aber in Armut zu leben ist kein christliches Ideal. Steht nirgends, du musst arm sein. Ganz und gar nicht. Ja, so von wegen, ach, wäre ich doch bei arm. Aber Gott schaut schon darauf, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir das einsetzen. Weil es etwas über unseren Charakter aussagt. Und an dem ist Gott interessiert. Nicht an dem Geld, das ist ihm wurscht. Aber unserem Charakter. John Wesley, einer der Begründer der methodistischen Bewegung, sagte einmal, das Geld ist eine vortreffliche Gabe, die den edelsten Zwecken dient. In den Händen der Gläubigen, seiner Kinder, ist es Speise für die Hungrigen, Trank für den Durstigen, Kleidung für die Nackten, ein Obdach für den Wanderer und Fremden. Durch Geld können wir dem Unterdrückten Schutz, dem Kranken Heilung, dem Leidenden Erquickung schaffen. Geld kann für die Blinden das Augenlicht, für die Lahmen gesunde Füße bedeuten. Ja, es kann ein Retter vor den Toren des Todes sein. Entscheide du doch über den Einsatz deines Geldes und lass nicht das Geld die Herrschaft über dein Leben einnehmen. Ich finde es genial, dass Gott uns in der Bibel immer wieder Wege aufzeigt, wie wir aus einer Unfreiheit rauskommen können oder aus so einer Gebundenheit in eine Freiheit hineinkommen. Dass Gott Prinzipien gesetzt hat und dem, wie wir sie anwenden, können wir auch erleben, wie wir Stück für Stück Freiheit gewinnen. Und im Bereich der Finanzen, glaube ich, hat Gott auch so ein Prinzip gesetzt. Eine Gesetzmäßigkeit eingeführt. Nicht ein Gesetz, sondern ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit. Und ich nenne sie mal Gottes Finanzschule. Und ich schiebe vorsichtshalber nochmal vorweg. Es geht mir zu 0% überhaupt nicht darum, dass du dein Geld in diese Kirche gibst. Überhaupt nicht. Ja, damit wir mehr Geld hätten, so Jan und ich können unser Gehalt erhöhen. Oder wir so ein Boni-System hätten, je mehr Einnahmen, umso mehr kriegen wir. Oder übermorgen steht der dicke Dienstwagen da oder sowas. Ja, kann ich mich völlig von frei machen. Ist mir egal, ist mir wurscht. Aber mir geht es darum, dass wir drauf gucken, welche Prinzipien Gott gesetzt hat, die wir in unserem Leben anwenden können, um Segen zu erleben. Um Gottes gute Prinzipien auf unser Leben zu übertragen, damit unser Leben gut läuft. Lesen wir Malachi 3. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr, ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch zu euch wenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Die damalige Situation sah so aus, dass die Israeliten, 12 Stämme, ein Stamm davon, das waren die Priester, die hatten den Tempeldienst zu vollrichten, das waren also keine Bauern. Und alle anderen 11 sollten zusehen, dass sie diejenigen versorgen. Ja, die sollten ihre Abgaben zum Tempel bringen, konnten dort auch gemeinsam mit denen essen, sollten die Nahrung dorthin bringen, die hatten noch keine EC-Karte, deswegen steht dort all das Gute an Nahrung, was sie dorthin bringen sollen. Und diese Israeliten, die 11 Stämme hatten sich nicht an diese Vorgabe Gottes gehalten. Die haben gesagt, behalte ich lieber für mich, mir doch egal, was die da im Tempel machen. Und der Prophet Maleachi, der hatte nun die fantastische Aufgabe, den Leuten die Leviten zu lesen. Ach, ich fand's lustig. Und ich verkürze an dieser Stelle diese Zehnten-Thematik nochmal, da könnte man allein für sich nochmal 5 Stunden drüber predigen. Aber du findest dieses Prinzip von 10% deines Einkommens Gott zu geben, findest du im Alten Testament noch an anderen Stellen und im Neuen Testament erwähnt Jesus das auch nochmal und sagt auch, Leute, ich heb das hier alles nicht auf, sondern eigentlich verschärft er alle möglichen Prinzipien oder Gesetze nochmal. Und ich möchte auf 2 kleine Punkte da einmal eingehen aus diesem Text. Ich glaube, dass Gott hier eine Gesetzmäßigkeit gesetzt hat. Und wenn man das die anderen Verse noch mit reinnimmt, kann man das auch erkennen. Und Gott hat so eine Gesetzmäßigkeit verankert. Und dabei muss uns klar sein, Gott hat das Geben nicht wegen sich erfunden, sondern wegen uns, weil es ihm um unseren Charakter geht. Weil Gott weiß, wie unser Herz tickt, welchen Einfluss Geld auf unseren Charakter hat. Hat er festgelegt und hat gesagt, ich setze ein Prinzip und dieses Prinzip sagt, gib mir 10%. Und ich werde dich versorgen. Hier steht sogar, ich werde die Fenster des Himmels über euch öffnen. Gib mir 10% und dein Herz, und das ist nämlich die Folge, was davon passiert, wird sich auf mich ausrichten. Warum macht Gott das? Und ich habe ja vorhin gesagt, dass dein Umgang mit Finanzen wie so ein Lautsprecher ist, den du an dein Herz anschießen kannst. Und ich glaube, dass du dein Herz aber andersrum auch stückweise lenken kannst. Da, wo du dein Geld hingibst, daran wird auch dein Herz hängen. Kannst du mal den 50-Euro-Schein aus deinem Portemonnaie holen und schenkst mal deinem Nachbarn. Und du wirst die nächsten Tage mit Sicherheit an ihn denken. Wenn Gott also sagt, gib mir 10% deines Einkommens, dann komm für mich dadurch, lenke dein Herz zu mir, richte dein Herz auf mich, auf Gott aus. Setze mich in deiner Prioritätenliste nach oben, gib mir Gewicht. Das, was ich interessant in diesem Text finde, ist, wenn in Vers 9 steht, ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen, dann kann man sagen, oh, verflucht, Gott verflucht die. Aber da steht gar nicht, dass Gott sie verflucht. Und Gott sagt, ihr seid verflucht. Verflucht heißt für mich, da ist eine unsichtbare Kraft, die gegen mich wirkt. Mit anderen Worten sagt Gott, wenn ihr euch nicht an dieses Prinzip, an diese Gesetzmäßigkeit haltet, tut ihr euch selbst nichts Gutes damit. Ich verschwinde nämlich aus eurem Fokus und ihr steht in der Gefahr, dass ich für euch unwichtig werde. Nicht das Geld, das Geld ist Gott egal, dass Gott auf einmal unwichtig wird. Und sobald das der Fall ist, steht dein Leben nicht mehr unter dem Einflussbereich Gottes. Ja, wenn du dich von Gott entfernst, klar, Gott ist allmächtig, kann trotzdem in dein Leben hineinwirken, aber es ist schon etwas anderes, ob ich die Herrschaft Gottes in meinem Leben suche oder nicht. Das Prinzip des Zehnten, glaube ich, funktioniert auch im umgekehrten Sinn wie folgendes. Die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft, ja, ist auch so eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip, was einfach Gesetz ist, das gibt es nun mal, ist ja nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Gibt es einfach. Und du hast jetzt aber auch die Freiheit, du kannst hier oben aufs Dach steigen und kannst runterspringen, aber du musst auch mit den Folgen leben. Ja, also brichst du wahrscheinlich ein Bein oder vielleicht auch Schlimmeres. Auf der anderen Seite ist diese Gesetzmäßigkeit aber was total Segensreiches, weil Sonst würdet ihr alle nicht sitzen. Also ich meine, das wäre für einen Moment total lustig, wenn ihr alle durch die Gegend schweben würden. Aber eigentlich wäre das doof. Also wir müssten alle Stühle festbohren, wir müssen selber uns immer irgendwo anketten. Und ich glaube, dass Gott auch hier so eine Gesetzmäßigkeit mit dem Zehnten, nicht ein Gesetz, nicht von wegen, du tust es nicht, du bist ein Sünder, sondern etwas zu erleben, ein Prinzip, was Gott gesetzt hat, und sich dran zu halten, wo du einen Segen erleben wirst. Ein Segen, weil dein Herz sich auf Gott ausrichtet. Und ich meine Segen auch nicht bezogen auf, du gibst Geld und gibst 10 Euro und kriegst 100 Euro zurück. Wie billig wäre denn das? Ja, also Gott hat ein anderes Interesse nochmal an dir. Ja, vielleicht auch finanzielle Segnung, aber in erster Linie geht es Gott um deinen Charakter. Den möchte Gott formen, Gott möchte dein Herz. Gott weiß, wie unsere Herzen ticken, wie wir Menschen funktionieren, und deswegen, glaube ich, hat er dieses Prinzip gesetzt. Und jetzt magst du dir denken, ha, tolle Theorie, und jetzt könnte Jürgen da irgendwie noch eine Geschichte erzählen aus seinem Leben, wie er das so erlebt hat, bla bla bla, habe ich vielleicht auch schon mal gehört. Und wenn du mir jetzt sagst, hey, gib 10% von deinem Einkommen, wo auch immer hin, ich bin doch nicht bescheuert, mein Geld reicht eh schon nicht. Warum soll ich das machen, nur weil der da vorne irgendwas erzählt? Mein Geld reicht zum Leben eh schon nicht. Kann ja sonst irgendwas erzählen. Das Ding ist halt, bei diesen Prinzipien, die Gott setzt, selbst wirst du sie erst erleben, wenn du es tust. Ja, du wirst erst selber erleben, was es heißt, darunter zu springen, wenn du es selber tust. Und wir haben uns gedacht, wir möchten dir ein Angebot machen. Nochmal, es geht uns nicht darum, Geld in diese Kirche zu kriegen. Wir glauben, Gott versorgt uns, auf welchem Wege auch immer er das tut. Aber wir haben gedacht, hey, wie kann man diesen Schritt, weil das, ich glaube, das ist eine gigantische Herausforderung, wenn du es nicht von klein auf gelernt hast oder wenn du es nicht irgendwann gelernt hast, es ist ein gigantischer Schritt zu sagen, 10% meines Einkommens gebe ich weg, ich bin nicht bescheuert. Haben wir uns gedacht, wie können wir diesen Schritt einfach machen? Wie können wir ein Stück Sicherheit geben, damit dieser Schritt aufs Wasser nicht so schwer ist? Und das möchte ich auch nochmal vorweg betonen, es geht überhaupt nicht um Zwang und auch nicht um Gruppenzwang. Wenn ihr in den kleinen Gruppen drüber sprecht, bitte, bitte, bitte keinen Zwang machen. Da steht nämlich auch in der Bibel, Gott liebt den fröhlichen Geber. Ja? Also tu nicht irgendwelche Dinge aus Zwang. Wenn du Dinge tun möchtest und Gott ausprobieren möchtest, und das finde ich ja so cool an diesem Vers, ist eine der ganz, ganz wenigen Dinge, wo Gott sagt, hey, testet mich doch, ob ich nicht meinen Segen ausgießen werde. Dann darfst du das gerne tun und dafür soll dieses Angebot sein. Ja, verstehst du, als Angebot, als Einladung, vielleicht auch ein Stück als Herausforderung, mutig zu sein. Aber wir haben uns gedacht, hey, wir starten eine kleine Herausforderung, und zwar eine 10 für 3 Herausforderung. Könnt ihr nicht sehen, aber ich habe es einmal in groß. Sieht so aus, das ist so eine kleine Broschüre, da ist alles drin beschrieben. Und diese 10 für 3 Herausforderung sagt, gib für 3 Monate 10% deines Einkommens hier in die Kirche, weil für andere können wir es nicht machen. Ja, wir können das nur für uns machen. Für 3 Monate gib 10% deines Einkommens. Alle anderen Bedingungen stehen ja auch nochmal drauf. Das ist keine Einzugsermächtigung oder so. Das ist nur, dass du dafür angemeldet bist, weil das muss sein, aber lies es dir einfach durch. Und du wirst diese 3 Monate, machst du es. Und wenn du nach 3 Monaten sagst, weißt du was, dieses Prinzip funktioniert überhaupt nicht, das ist völliger Blödsinn, kriegst du dein Geld zurück, komplett, zu 100%. Normalerweise kann man keine Spenden zurückgeben, hiermit funktioniert schon, deswegen ist diese Anmeldung wichtig. Wenn du sagst, hey, ich möchte das ausprobieren, ich möchte wissen, ob das, was Gott dort in Malachi sagt, ob das wirklich stimmt, dann hast du damit die Chance, das auszuprobieren, für ein Vierteljahr 3 Monate 10% deines Einkommens zu geben. Und ich glaube daran, dass Gott sich zeigen wird und dein Leben hineinsprechen wird. Dass er wirken wird in deinem Leben, dass du Segen erleben kannst. Dabei ist es auch völlig wurscht, wie viel du verdienst. Ob du jetzt Schüler bist, 10 Euro Taschengeld kriegst im Monat und 1 Euro überweist, ist völlig wurscht, weil dieses im Prinzip Gesetz der Schwerkraft gilt für uns alle. Ihr könnt gleich nach dem Gottesdienst, wenn ihr rausgeht, stehen da auf dem Tisch da, stehen diese kleinen Flyerchen. Die kann man sich mitnehmen, kann es auch in Müll werfen, mach was du willst. Es soll ein Angebot sein. Glaube praktisch zu machen. Stimmt das, was Gott sagt? Und weißt du was? Das Coole ist ja an dieser Aktion, finde ich, ist eigentlich völlig easy, weil es ja mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, ist eigentlich sogar gemogelt. Gott sagt da, ja, aber egal. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, dass wir noch einmal gemeinsam beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Ich danke dir dafür, dass du ein echtes Interesse an uns hast. Nicht an unserem Geld, dass es dir nicht darum geht, ob wir viele oder wenig Geld haben, sondern dass es dir um unser Herz geht. Ich danke dir dafür, dass wir dir so wichtig sind, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast, dass du uns erkauft hast, denn du bist der Geber letztlich aller Gaben und du bist derjenige, der alles zuerst gegeben hast. Du hast deinen Sohn gegeben und dafür danken wir dir. Wir haben das vorhin gesungen, dass wir dankbar dafür sind, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, der alles für uns gegeben hat. Danke, dass du uns erkauft hast, dass du unsere Schuld weggenommen hast, die uns von dir getrennt hat. Wir danken dir dafür, dass du ein liebevoller Gott bist, der uns in seine Arme nehmen möchte. Und wir möchten dich einfach da bitten, wo Menschen in Abhängigkeiten sind. Ich möchte dich bitten, da wo Menschen vielleicht ja, unter der Knechtschaft der Schulden der Gläubiger stehen, da möchte ich einfach bitten, dass du Wege hinaus zeigst. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen an die Seite stellst, die helfen, da hinauszukommen, in eine wirkliche Freiheit hinein, wo wir auch mit unseren Finanzen frei entscheiden können. Ich möchte dich auch darum bitten, dass du finanzielle Freiräume schaffst, da wo Menschen durch wenig Geld gebunden sind. Jesus, ich möchte dich auch darum bitten, auch das dürfen wir dir anvertrauen. Jesus, ich möchte dich auch bitten für diese Herausforderung, da wo es vielleicht noch am Mut fehlt, dass du Mut schenkst, dich auszutesten, so wie du uns da herausforderst. Jesus, danke, dass du bei uns bist, dass du uns segnen möchtest. Ich möchte heute Morgen noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht bist du hier und hast mit Gott überhaupt nichts am Hut. Vielleicht hast du dich auch schon vor einiger Zeit von Gott entfernt und bist überhaupt nicht mehr mit ihm unterwegs und eigentlich interessiert dich das auch alles gar nicht und keine Ahnung, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Aber ich möchte dich heute Morgen einladen, einen neuen Schritt auf Gott zuzugehen. Pack das Thema Geld beiseite und geh mal nur in Gedanken vor Gott. Da ist ein Gott, der sagt, hey, ich liebe dich, du bist mir wertvoll und ich habe meinen Sohn für dich gegeben, damit die Schuld, und nicht eine finanzielle Schuld, sondern die Schuld, die in deinem Leben ist, durch die Dinge, die du verbockt hast, damit die weggemacht werden kann, damit die bezahlt wird. Und Gott steht da mit offenen Armen und sagt, hey, weißt du was, ich warte schon seit Ewigkeiten auf dich. Ich warte darauf, dass du zu mir kommst, weil ich eine Beziehung zu dir haben möchte. Und es ist egal, was gewesen ist und egal, was du auch noch tun wirst. Gott erkauft dich brutto, egal was noch kommen wird. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben, weil du das Wertvollste bist, was er geschaffen hat. Menschen sind ihm das Wertvollste, sodass er alles dafür gegeben hat. Und wenn du sagst, hey, irgendwie spüre ich da etwas, dass dort ein Gott ist, vielleicht kann ich ihn nicht sehen, vielleicht ist es alles nicht greifbar, dann möchte ich trotzdem einladen, einen kleinen, mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wenn es wirklich diesen Gott gibt, hey, dann möchte ich das erleben. Dann möchte ich sagen, Gott, dann zeig dich mir, dann komm in mein Leben, veränder was in mir, zeig mir, dass du ein Gott bist, der wirklich real ist. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist und dass es manchmal schwierig ist, vom Intellekt zu begreifen. Aber vielleicht machst du einfach einen mutigen Schritt und sagst, hey, ich möchte es ausprobieren, Gott. Wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich, dass du dich mir zeigst. Und ich würde dich gerne einladen, wenn du sagst, hey, das ist heute Morgen für mich dran, dass du einmal kurz deine Hand hebst, wir machen nichts Peinliches, aber einmal so als Zeichen für dich und Gott, guckt niemand hin, außer ich und Gott, sagen, hey, ich möchte das ausprobieren, ich möchte wissen, ob es dich gibt. Wir möchten mit dir jetzt ein Gebet gemeinsam sprechen, was du als Einladung, als Startpunkt nehmen kannst. Ihr könnt eure Augen gerne wieder aufmachen. Wir beten das Gebet gemeinsam und die Person, die sich gerade gemeldet hat, ich möchte dich einladen, dass wir uns gleich noch hinten in der Welcome Lounge zusammensetzen, Kaffee zusammen trinken, nochmal ins Gespräch kommen, wenn du magst, dass man gucken kann, was könnten so nächste Schritte sein. Und jetzt lass uns gemeinsam dieses Gebet so als Einladung sprechen, zu sagen, hey Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte, dass da etwas passiert. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.